Bevor wir das Wort Gottes aufschlagen und darin lesen, möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, welches lebendig ist und welches schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und wir danken dir, dass du auch heute Abend zu uns reden willst, dass du heute Abend deinen Willen offenbaren willst, deine Herrlichkeit. Herr, dass du kein Gott bist, der fern von uns ist, sondern dass du ein nahbarer Gott bist, dass du selbst Mensch geworden bist, dass du mitfühlen kannst, dass du uns verstehst, dass du ein gnädiger Gott bist. Und wir bitten dich, wie der Psalmist, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, auf dass wir weise und klug werden und dich verherrlichen mögen. Amen. Schlag mit mir bitte gemeinsam den 1. Timotheusbrief auf. Wir befinden uns im 4. Kapitel und wir werden heute Abend die Verse 9 bis 12 untersuchen. 1. Timotheus 4, ab Vers 9 bis 12. Dort heißt es: Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre: Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Soweit zum Wort Gottes. Ich habe vor einigen Tagen eine Dokumentation angeschaut, wo es um wissenschaftliche Forschungen über den Mars ging. Vor allem ging es darum, dass Wissenschaftler und Experten eine Expedition planen, um eine bemannte Mission auf den Mars zu schicken, um dort zu erforschen, ob es menschliches Leben notwendig wäre auf dem Mars. Dass, falls hier irgendwann mal eine Katastrophe geschieht, dass man die Menschen umsiedeln können auf den Mars. Das Interessante oder was für mich so faszinierend war bei der Doku, es wurde ein Astrophysiker interviewt. Und dieser Astrophysiker, der war so begeistert und voller Leidenschaft und er sagte, auch wenn unsere Generation es nicht mehr miterleben wird, wie die Menschen auf den Mars kommen, weil diese Forschung noch einige Jahre dauern wird, bewegt es mich und erfüllt es mich mit Stolz, ein kleiner Teil, ein Puzzleteil dieser Expedition zu sein. Vielleicht nur ein Vorreiter, wir werden es nicht erleben, aber es erfüllt mich mit Freude, mit Stolz dabei sein zu können. Und als ich ihn so gehört habe und es so gesehen habe, dachte ich mir, hier geht es um eine vergängliche Sache. Und er ist so voller Leidenschaft, er hat sein Leben hingegeben für diese Expedition. Wie viel mehr sollen wir Christen uns hingeben für das Reich Gottes, für etwas Ewiges, etwas, wofür es sich lohnt zu sterben, etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Wie viel mehr sollte es uns mit Stolz und mit Ehre und mit Freude erfüllen, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu dienen, uns ihm hinzugeben und mit all unserer Kraft, mit allem, was wir von ihm bekommen haben, ihm zu dienen. Das sollte jeden Christen mit Stolz, mit Freude und mit Eifer erfüllen, dieser Gedanke. Und genau darum ging es beim letzten Mal. Es ging darum, dass wir gesehen haben, dass Timotheus ein guter Diener Jesu Christi sein soll. Und dies wird auch heute weiter fortgesetzt. Und diese Bibelstunde ist ein zweiter Teil darüber, dass du ein guter Diener Jesu Christi sein sollst. Nachdem Paulus Timotheus in Kapitel 4, in den Versen 1 bis 5 aufgezeigt hat, was das Wesen der falschen Lehre in Ephesus war, wie die falsche Lehre aussah und dass diese Lehrer Lügenredner waren, Heuchler, Menschen, die andere Menschen in die Irre geführt haben, zeigt Paulus jetzt auf, wie ein wahrer Diener Gottes aussieht, wie ein Mann aussieht, der das Evangelium predigt. Ein Diener, ein guter Diener Jesu Christi. Und in der letzten Bibelstunde haben wir gesehen, was die Voraussetzung eines solchen Dieners ist. Er muss das Evangelium kennen und studieren. Wir haben auch gesehen, was die Aufgaben eines guten Dieners sind, nämlich sich von den ungöttlichen Sachen zu entfernen und zu distanzieren und sich der Gottseligkeit zu widmen, in der Heiligung zu wachsen. Und abschließend haben wir auch die Motivation gesehen, weshalb ein Diener Gottes in der Heiligung wachsen soll. Und die Motivation liegt darin, da dieses Vorhaben sowohl für das irdische Leben als auch für die Ewigkeit einen Gewinn bringt. Die leibliche Übung ist zu wenig nützlich, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, sagt Paulus. Das ist die Motivation, weil es uns ewigen Gewinn bringt. Und heute werden wir zwei weitere Bereiche von einem guten Diener Jesu Christi untersuchen. Und es ist erstens, ein guter Diener arbeitet hart. Und das zweite ist, ein guter Diener ist ein Vorbild. Diese zwei Dinge wollen wir heute Abend gemeinsam untersuchen. Zum ersten Bereich, ein guter Diener arbeitet hart. In Vers 9 begegnet uns zum dritten Mal in diesem Brief dieser Satz: Denn das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Bereits in Kapitel 1, Vers 15, in Kapitel 3, Vers 1 wurde dieser Satz, ist dieser Satz gefallen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und wie wir bereits gesehen haben, kann man diesen Vers auch folgendermaßen übersetzen. Das, was ich gesagt habe oder das, was ich jetzt sage, ist eine anerkannte Wahrheit. Es ist eine offensichtliche Tatsache. Es ist so klar, dass niemand diese Tatsache leugnen oder abstreiten würde. Und mit dieser Aussage bezieht sich Paulus auf das, was er zuvor gesagt hat. Nämlich, dass die leibliche Übung zu wenig nützlich ist, aber die Gottseligkeit zu allen Dingen nützlich ist. Das ist eine anerkannte Wahrheit, dass die körperliche Übung, das körperliche Training ist zeitlich begrenzt, das ist offensichtlich. Aber die Gottseligkeit, das Streben nach Heiligung, das bringt dir auf dieser Erde Gewinn, aber auch für die Ewigkeit bringt es dir Gewinn. Das ist eine anerkannte Tatsache. Dieses Wort ist gewiss, dieses Wort ist wahr. Das ist das, was Paulus sagt. Und weil diese Tatsache so klar ist, soll sich Timotheus und soll sich jeder Diener Jesu Christi dieser Gottseligkeit widmen. Dafür sollen wir hart arbeiten und kämpfen. Dafür sollen wir uns hingeben. Das ist das, was Paulus in Vers 10 sagt. Denn, er verbindet jetzt Vers 10 mit Vers 8 und Vers 9. Dieses Wort ist gewiss, dieses Wort ist wahr, dass die Gottseligkeit mehr Gewinn bringt wie die körperliche Übung. Denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, sagt Paulus in Vers 10. Weil die Zunahme in der Gottesfurcht nicht nur irdischen Segen, sondern auch ewigen Segen mit sich bringt, arbeiten wir hart dafür, sagt Paulus. Dafür arbeiten wir und werden wir geschmäht. Und interessanterweise nimmt Paulus sich jetzt hier mit ins Boot. Er redet nicht nur direkt zu Timotheus, gibt ihm Anweisungen, was er zu tun hat, sondern hier sagt er, dafür arbeiten wir. Und er bezieht es jetzt auf sich und auf Timotheus und sagt, Timotheus, du und ich und jeder, der sich ein Diener Jesu nennt, das ist unser Ziel, dafür mühen wir uns ab, dafür arbeiten wir, dafür kämpfen wir. Das ist unser Ziel. Er sagt, dafür arbeiten wir, und dieses Wort bedeutet mit anderen Worten auch schuften oder dafür rackern wir uns ab bis zum Punkt der Erschöpfung. Das ist, was dieses griechische Wort bedeutet, also ein wirklich hartes Arbeiten. Paulus verwendet dasselbe Wort auch im Brief in Kapitel 5, Vers 17, wo es heißt, die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Das ist dasselbe Wort. Sich abmühen, ackern, schuften. Das heißt, der Dienst eines Ältesten ist ein Dienst, wo harte Arbeit hineingesteckt wird, vor allem diejenigen, die lehren. Es ist nicht so, dass man sich am Samstagabend vor dem Gottesdienst zwei Stunden hinsetzt, einen Text durchliest und dann eine Predigt vorbereitet. Es ist ein Prozess von langer und harter und schweißtreibender Arbeit. Das ist das, was Paulus hier sagt. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten, schuften. Und hier auf die Heiligung bezogen, sagt Paulus, dafür schuften wir. Ich mühe mich ab, um in der Heiligung voranzukommen. und auch gleichzeitig andere Menschen in die Heiligung zu führen. Und er sagt auch weiter, dafür werden wir geschmäht oder wie es auch korrekt oder besser übersetzt wird, dafür kämpfen wir. Das ist das, was Paulus mit diesem Wort sagt. In Kapitel 6, Vers 12 wird dasselbe Wort verwendet, wo es heißt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, es ist ein aktives Kämpfen, um heiliger zu werden. Es ist ein aktiver Kampf gegen das alte Fleisch. Es ist ein aktiver Kampf, das Alte abzulegen und Neues anzulegen. Es ist nichts Passives, sondern es ist ein nach vorne schauen. Es ist eine schweißtreibende, harte Arbeit. Aber Paulus sagt, wir scheuen keine Kämpfe, wir scheuen keine harte Arbeit. Wir nehmen all diese Dinge in Kauf, um in der Heiligung zu wachsen, um treue Diener Jesu Christi zu sein. Paulus nennt uns auch im 2. Korintherbrief, in Kapitel 5, Verse 9 bis 11, den Grund, weshalb uns keine Mühe zu groß sein sollte und kein Kampf zu schwer sein sollte, um in der Heiligung zu wachsen und um anderen Menschen zu dienen. Lass uns diese Stelle kurz aufschlagen. 2. Korinther 5, wir lesen ab Vers 9 bis 11. Da sagt Paulus, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen Gott, aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch, in euren Gewissen offenbar geworden zu sein. Der Grund, weshalb Paulus sich hier beeifert, Gott wohlgefällig zu sein, ist der, dass wir eines Tages vor Christus offenbart werden. Dass wir eines Tages vor ihm stehen werden und es wird alles offenbart werden und es wird alles gerichtet werden, es sei gut oder es sei böses. Deswegen bemühe ich mich auf dieser Erde schon. Deswegen kämpfe ich auf dieser Erde schon dafür, mich nicht zu schämen, wenn ich vor ihm stehe. Und deswegen diene ich auch anderen Menschen, weil ich weiß, dass das Gericht Gottes heftig und hart sein wird, sagt Paulus in Vers 11. Denn wir kennen den Schrecken Gottes und deswegen rufen wir den Menschen zu, Buße zu tun. Deswegen dienen wir Gott. Das ist der Grund, weshalb wir keine Kraft, keine Arbeit scheuen sollten. Das ist der Grund, weshalb wir uns vor Kämpfen nicht zurückziehen sollen, sondern ihnen entgegenstehen sollen, um in der Heiligung zu wachsen und um anderen Menschen zu dienen. Wisst ihr, wenn wir das Leben von Paulus betrachten, dann sehen wir, dass sein Leben gekennzeichnet war von harter Arbeit, von schweißtreibender Arbeit, von Kämpfen. Wir sehen, dass er durch mancherlei Gefahren gegangen ist, dass er gesteinigt wurde, dass er von eigenen Leuten verraten wurde, gleich wie unser Herr Jesus Christus. Wenn wir zum Beispiel das Leben von dem Epaphroditus anschauen, der uns im Philipperbrief bekannt gemacht wird, dann lesen wir dort auch, dass er um des Werkes des Herrn willen dem Tode nahe gekommen ist. Er hat sein Leben geopfert, er hat hart gearbeitet und ist fast gestorben im Dienst für den Herrn. Wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, dann lesen wir von unzähligen Männern und Frauen, die bis zur Rande der Erschöpfung für ihren Herrn gedient und gearbeitet haben. Und viele von ihnen sind im jungen Alter gestorben. Ich denke hier an David Brainerd, einer der ersten Indianermissionare in Amerika, der im Alter von 30 Jahren gestorben ist, weil er sich so in das Werk des Herrn hineingestürzt hat. Geschwister, wir müssen hier aufpassen und wir müssen ausgewogen bleiben. Wir dürfen nicht unüberlegt unsere Kräfte bis zur Grenze ausreizen, bis zu einem Burnout. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Das will ich auch nicht lehren. Aber ich denke, wir können auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und die Füße hochlegen und gar nichts tun. George Whitfield, der englische Erweckungsprediger im 17. Jahrhundert, sagte oder über ihn wird gesagt, lieber verbrennen als verrosten. Mit anderen Worten, lieber gebe ich mich meinem Herrn bis zur Erschöpfung hin, als dass meine geistlichen Gelenke verrosten und ich unbrauchbar bin für ihn. Und das sollte uns antreiben. Lieber mache ich ein bisschen zu viel als zu wenig. Lieber gebe ich mich mehr hin als zu wenig. Was trieb all diese Männer und Frauen an? Was trieb Timotheus und Paulus an? Was soll dich und mich antreiben, uns abzumühen und zu kämpfen, um in der Heiligung voranzukommen und um anderen Menschen zu dienen? Was ist die Motivation? Paulus sagt weiter im Timotheusbrief, wenn wir zurückgehen, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil, hier ist die Begründung, wieso sie dies tun, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Weil Paulus und Timotheus keine toten Götzen anbeten, weil sie keine toten Steine oder totes Metall anbeten, sondern den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus ihnen offenbart hat, weil sie ihn kennengelernt haben, deswegen dienen sie bis zur Erschöpfung. Der lebendige Gott wurde bereits in Kapitel 3, Vers 15 erwähnt, wo es heißt, dass wir als Gemeinde die Versammlung des lebendigen Gottes sind. Wir sind das Eigentum des lebendigen Gottes. Wir kommen hier zusammen, hoffentlich bald wieder, aber wir als Gemeinde dienen keinen toten Götzen. Wir dienen dem lebendigen Gott. Und dieser Gott hat sich uns in Jesus Christus offenbart, indem er Mensch wurde, indem er nahbar wurde, indem er am Kreuz für uns starb und auch verstanden ist am dritten Tag und in den Himmel aufgefahren ist. Diesem Gott dienen wir. Und auf diesen Gott haben wir unsere Hoffnung geworfen. Paulus sagt hier, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Das Wort Hoffnung in diesem Kontext bedeutet so viel wie eine völlige Gewissheit über deine Errettung oder eine völlig vertrauende Erwartung, dass Gott mich errettet hat. In diesem Vers ist es auch wichtig, auf die Grammatik zu achten, die Paulus hier verwendet. Im griechischen Urtext heißt es hier, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Und dieses Verb gesetzt haben steht in der Zeitform des Perfekt. Das bedeutet, hier ist etwas in der Vergangenheit geschehen, was sich bis in die Gegenwart auswirkt. Paulus hat in der Vergangenheit seine Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt, im Glauben, und diese Hoffnung zieht sich bis in die Gegenwart hin. Aus diesem Grund dient er seinem Herrn, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, weil ich meine Hoffnung auf einen lebendigen Gott gesetzt habe in der Vergangenheit und diese Hoffnung bis in die Gegenwart besteht, deswegen diene ich ihm. Wir können es mit einer Eheschließung vergleichen. Obwohl die Eheschließung mit meiner Frau 5 Jahre in der Vergangenheit liegt, zieht sich dies bis in die Gegenwart hin. Es hat Auswirkungen bis in die Gegenwart. Ich kenne meine Frau besser, ich liebe meine Frau mehr, wir sind vertrauter miteinander. Und obwohl meine Errettung Jahre in der Vergangenheit liegen, diene ich meinem Herrn mehr, weil ich ihn mehr kennengelernt habe, weil ich das Evangelium mehr lieben gelernt habe und weil ich ihn immer mehr lieben gelernt habe. Das motiviert Paulus, das soll uns motivieren, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Deswegen mühen wir uns ab, deswegen arbeiten wir und deswegen kämpfen wir. Jesus Christus ist es wert, dass wir uns ihm völlig hingeben, dass wir arbeiten, dass wir kämpfen, dass wir alles für ihn geben und tun. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe zu ihm. Nicht irgendwelche Befehle oder irgendwelche Dinge, die uns im Himmel versprochen werden sollen, uns antreiben. Er allein ist es wert, dass wir uns unser Leben ihm hingeben. Im Hebräerbrief gibt es eine Stelle im sechsten Kapitel dort. Dort sagt Paulus zu den Empfängern in Kapitel 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Die Liebe, die ihr für seinen Namen hattet, das ist das, was uns antreibt. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus. Deswegen dienen wir. Deswegen dienen wir. Paulus sagt weiter, dass dieser Gott, der uns errettet hat, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Gott ist ein Erhalter, ein Retter aller Menschen. Dieses Wort Erhalter kann auch mit Retter übersetzt werden oder Heiland. Und dieser Vers wurde aus diesem Grund auch immer wieder missbraucht, um die Allversöhnung zu lehren. Dieser Vers wurde gebraucht, um zu zeigen, dass zwar diejenigen, die Jesus Christus nicht angenommen haben, in die Hölle geworfen werden für eine gewisse Zeit, um dort ihre Strafe abzusitzen, aber weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und weil Gott ein Retter aller Menschen ist, werden diese Menschen irgendwann mal auch aus der Hölle gerettet werden. So lehren Menschen, die Allversöhnung lehren, anhand dieser Stelle. Wir dürfen diese Stelle aber nicht falsch interpretieren. Und wenn wir diese Stelle so interpretieren, dann missbrauchen wir Gottes Wort. Jesus selbst lehrt uns unmissverständlich, dass es eine Hölle gibt und dass diese Hölle ein Ort voller Qualen ist, dass diese Hölle für den Teufel und seine Dämonen eigentlich vorbereitet ist, aber dass jeder Mensch, der im Unglauben stirbt, jeder Mensch, der seine Hoffnung nicht auf Jesus Christus gelegt hat, wird an diesen Ort der Qualen kommen. Und dieser Ort der Qualen ist ein ewiger Ort. Und die Qualen in diesem Ort sind ewige Qualen. In der Offenbarung wird uns berichtet, dass die Qualen der Menschen in der Hölle von Ewigkeit zu Ewigkeit andauern werden. Offenbarung 14, Vers 11, dort heißt es, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das Wort, welches für Hölle benutzt wird, wenn in der Offenbarung von einer ewigen Hölle geredet wird, dieses Wort ewig ist dasselbe Wort, welches für Gott gebraucht wird. Und wenn Gott ewig ist, das heißt, wenn Gott kein Ende hat, wenn er ewig existieren wird, dann wird auch die Hölle ewig existieren. Und die Menschen, die dort sein werden, werden auch ewig Pein erleiden. Wir sehen also, wir müssen die Bibel immer mit der Bibel auslegen. Und die Bibel lehrt uns unmissverständlich, dass es eine Hölle gibt und dass die Menschen, die in diesem Ort sind und sein werden, auf ewig dort sein werden. An dieser Stelle möchte ich an das Buch von Arnold Fruchtenbaum verweisen. Das ist ein kleines Heft, ein kleines Büchlein, das Jenseits. Und das beschreibt oder spricht auch dieses Thema der Hölle an, der Ewigkeit, der Allversöhnung. Und er beschreibt ganz gut, was die Bibel über diese Dinge lehrt und dass die Hölle ein ewiger Ort der Qualen ist. Aber hier wird uns berichtet, dass Gott ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Wenn es hier also nicht darum geht, dass Gott irgendwann mal alle Menschen rettet, was meint Paulus dann damit, wenn er sagt, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen? Wisst ihr, wir müssen wieder in den Kontext schauen und wir müssen, wenn wir in Kapitel 2 zurückgehen, dort gebraucht Paulus eine ähnliche Redewendung oder einen ähnlichen Satz, wie er hier in Kapitel 4, Vers 10 gebraucht. In Kapitel 2, Vers 4 sagt Paulus, ich lese ab Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland, Gott, vor unserem Retter. Der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier sehen wir Gottes universellen Willen, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Verlangen, das ist Gottes Wunsch. Er hat die Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Er will nicht, dass der Gottlose stirbt. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Und so können wir den Vers hier auch verstehen in Kapitel 4. Vers 10, wenn er sagt, dass Gott ein Erhalter, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, das ist der Wille Gottes. Das ist sein Begehren. Und wir sehen hier auch, wie die Menschen gerettet werden können, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, indem sie das Evangelium hören, indem sie das Evangelium verstehen und indem sie das Evangelium im Glauben annehmen. So werden Menschen gerettet. Und Gott hat alles geschaffen und bereitet, dass der Mensch gerettet werden kann, indem er seinen Sohn gesendet hat, der stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz stirbt und auch versteht, um die Sünde ein für alle Mal zu besiegen und vernichten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber Gott ist besonders für diejenigen ein Erretter, die ihn auch im Glauben wirklich annehmen. Das ist, was Paulus mit diesem Vers sagen will. Gott sehnt sich danach, dass alle Menschen gerettet werden, aber nur diejenigen, die ihr Vertrauen auf das Werk und die Person Jesu Christi legen im Glauben, werden wirklich gerettet werden. Wir sehen, dass Paulus und Timotheus keine Mühe und keinen Kampf gescheut haben, um in der Heiligung zu wachsen und um den Menschen zu dienen. Und sie dienten ihrem Herrn, weil sie erlöst wurden, weil sie befreit wurden von ihrer Schuld, weil sie erkannt haben, wie groß die Liebe Gottes zu ihnen war. Und aus diesem Grund lieben sie ihren Herrn. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen dienen sie ihm, deswegen geben sie ihr Leben ihm hin. Und vor allem mit dem Blick, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, gehen sie hinaus, um allen Menschen das Evangelium zu predigen. Das ist das, was Gott seinen Jüngern auf den Weg gegeben hat, was Jesus seinen Jüngern als Letztes auf den Weg gegeben hat. Das ist das, was wir uns immer wieder neu bewusst machen sollen. Vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit der Einschränkung. Wir haben so viele Möglichkeiten, die Menschen mit dem Evangelium jetzt zu erreichen. Mehr Kontakt mit deinen Nachbarn zu haben. Mehr Kontakt mit Familienmitgliedern zu haben. Sich mehr Gedanken zu machen über sein eigenes Leben. In welchem Stand befindest du dich? Gehst du diesem Ruf nach oder nicht? Liebst du deinen Herrn Jesus, dass du dich ihm wirklich ganz verschrieben hast, mit Leib und Seele, wie dieser Mann sich der Expedition auf den Mars mit Leib und Seele verschrieben hat? Oder lebst du dein Leben einfach so hin und genießt die Dinge, die Gott dir gegeben hat, ohne ihm dafür zu danken? Ich denke, wir haben hier Paulus und Timotheus als wunderbare Vorbilder, die uns zeigen, wie ein guter Diener Jesu Christi aussieht, die wir nehmen sollten, die wir uns als Vorbilder nehmen sollten. Und das ist auch der zweite Punkt und der zweite Bereich, den wir gemeinsam anschauen wollen. Ein guter Diener ist ein Vorbild. Ein guter Diener ist ein Vorbild. Das lesen wir in den Versen 11 und 12. In Vers 11 heißt es, dies gebiete und lehre. Dies gebiete und lehre. Und erneut fordert Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus auf, dies zu lehren in der Gemeinde, dies zu gebieten oder wie man auch übersetzen kann, einzuschärfen und zu predigen. Das soll Timotheus tun. Immer wieder fällt dieser Satz in diesem ersten Timotheusbrief. Weil es falsche Lehrer in Ephesus gab, weil sie eine falsche Lehre verbreitet haben, soll Timotheus immer wieder neu daran erinnert werden, dies predige, halte fest daran, verkündige das Evangelium. Dies predige. Und wir merken, dass es ein Anliegen von Paulus war, das Wort Gottes unverfälscht, rein und klar zu verkündigen. Dass Timotheus und jeder Diener Gottes penibel genau auf die Lehre achtet, dass er das Wort der Wahrheit recht schneidet, dass er treu ist dem Wort Gottes. Das ist ein Anliegen von Paulus. Wieso? Weil es hier nicht nur um Seelen geht, die ewig gerettet oder ewig verloren gehen werden, die uns hören, sondern hier geht es auch um die Ehre Gottes. Hier geht es um sein Wort, hier geht es um das, was er sagt, um seinen Willen. Und wenn wir fahrlässig mit diesem Wort umgehen, wenn wir sogar noch etwas hinzufügen oder etwas sagen, was Gott nicht gesagt hat, und wenn wir behaupten, dass wir im Namen Gottes reden, wie schwerwiegend ist das? Und deswegen pocht Paulus auch so darauf und sagt, dies gebiete und nichts anderes, dies gebiete und lehre. Nicht umsonst ermahnt Jakobus die Christen in seinem Brief in Kapitel 3, Vers 1, Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Ein jeder Mensch wird vor Gott stehen und jedes Wort eines jeden Menschen wird auf die Waagschale gelegt werden, sei es noch so unbedeutend. Wie viel mehr wird das Wort des Predigers auf die Waagschale gelegt werden? Ihr hört mich und ich muss Rechenschaft dafür geben, was ich euch sage. Halte ich mich treu an dieses Wort? Sage ich das, was Gott sagt? Oder bürde ich euch noch mehr auf, als Gott von euch fordert? Wir sollten uns fürchten. Wir sollten zittern vor Gottes Wort. Das ist, was Paulus hier sagt. Dies gebiete und lehre und nichts anderes, auf das die falschen Lehrer verstummen und aus der Gemeinde gehen. Dass diese Lehre aus der Gemeinde geht. Zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung seines Namens und zum Heil der Seelen. Wir müssen uns an die unverfälschte Lehre, an das Wort Gottes halten. Wir können uns vorstellen, dass Timotheus sehr unter Druck stand, mit einer so großen Verantwortung betraut zu werden, nicht wahr? Aber nicht nur die Verantwortung, Gottes Wort zu predigen, machte ihm zu schaffen, auch der Gegenwind dieser falschen Lehre in der Gemeinde setzte ihn sehr unter Druck. Das merken wir, weil Paulus in Vers 12 eine Ermutigung ausspricht. In Vers 12 sagt Paulus, niemand verachte deine Jugend. Niemand verachte deine Jugend. Wisst ihr, Timotheus war ein junger Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. In unserer Gesellschaft ist es nicht mehr allzu jung, aber in der jüdischen Kultur galt man bis zum 40. Lebensjahr als ein Jüngling. Ab dem 40. Lebensjahr war man dann ein älterer Mann. Oder auch in der griechischen oder römischen Einteilung war man zwischen 30 und 45 Jahren ein junger Mann. Ab 45 bis 60 war man dann ein älterer Mann. Also nach dieser Vorstellung war Timotheus tatsächlich ein junger Mann. Niemand verachte deine Jugend. Ein jugendlicher Mann mit Mitte, Ende 30. Und die Männer, die in der Gemeinde Unruhe gestiftet haben, waren vermutlich älter als Timotheus. Und wir können uns vorstellen, dass sie auf Timotheus herabgeblickt haben. Dass sie sich dachten, was will dieser junge Mann von uns? Er hat uns nichts zu sagen. Niemand verachte deine Jugend, das bedeutet, niemand schau auf dich herab, niemand soll dich gering schätzen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir können uns vorstellen, dass Timotheus sehr eingeschüchtert war, als einziger Mann dort das Evangelium zu predigen, das Evangelium zu verteidigen, die Leute zu ermahnen, die Leute, wenn möglich, sogar aus der Gemeinde auszuschließen. Männer, die mehr Einfluss haben als er, Männer, die älter sind als er. Es ist nicht so, dass es uns schwerfällt, Brüder oder Schwestern zu ermahnen, wenn wir gesehen haben, wie sie etwas Falsches gemacht haben, etwas, was sie nicht tun sollten. Eine Ermahnung auszusprechen, fällt uns unglaublich schwer. Wie viel schwerer würde es uns fallen, mit einer Aufgabe betraut zu werden, ältere Männer zu ermahnen. Männer, die mehr Autorität haben als wir, zu ermahnen. Wir müssen uns vorstellen, dass es keine leichte Situation war für Timotheus. Und deshalb ermutigt Paulus ihn hier auch und sagt, niemand verachte deine Jugend. Niemand soll auf dich herabblicken. Niemand soll dich geringschätzen. Lass es nicht zu. Wisst ihr, es kommt nicht in erster Linie darauf an, wie alt der Mann ist, der zu euch predigt. Vielmehr kommt es darauf an, mit welcher Autorität er predigt. Vielmehr kommt es darauf an, wer ihn gesendet hat. Und wenn Gott einen Menschen beruft, dann hat dieser Mensch Autorität. Wenn Gott einen Menschen beruft, dann spricht Gott durch diesen Menschen. Und wenn wir diesen Menschen ablehnen, dann lehnen wir Gott ab. Ähnliches finden wir auch bei dem Propheten Jeremia, der, als er von Gott berufen wurde, auch ein junger Mann war. Und in Jeremia 1, Verse 6 und 7 klagt Jeremia und sagt, ach Herr, Herr, siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin jung, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Es spielte keine Rolle, wie alt Jeremia war. Was eine Rolle spielte, war, dass Gott ihn gesendet hat und dass er mit der Botschaft Gottes kam. Er kam in der Autorität und in der Vollmacht Gottes. Und das war bei Timotheus ähnlich der Fall, denn er wurde von Gott in den Dienst eingesetzt, indem er durch Händeauflegung der Ältesten in den Dienst geführt wurde, laut 1. Timotheus 4, Vers 14. Sicherlich muss ein Diener Gottes eine gewisse Lebenserfahrung haben. Wir können keinen 12-jährigen Mann oder jungen Mann hier auf die Kanzel stellen und der soll predigen. Er muss eine gewisse Reife haben, das haben wir bereits gesehen, die Qualifikationen eines Hirten. Aber ob er jetzt Mitte 30, Anfang 30 oder Ende 50 ist, das spielt keine Rolle. Wenn er von Gott berufen ist, dann spricht Gott durch ihn und dann hat er die Autorität von Gott bekommen, der Gemeinde zu dienen. Dessen sollte sich Timotheus bewusst sein. Paulus sagt hier, es kommt nicht darauf an, wie alt du bist. Denk daran, dass wir dich eingesetzt haben, denk daran, dass Gott mit dir ist und vollführe deinen Dienst. Und deshalb sollte Timotheus sich nicht einschüchtern lassen, sondern, Paulus sagt weiter in Vers 12, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben und in Keuschheit. Anstatt dich einschüchtern zu lassen, sagt Paulus, sollst du dich als ein Vorbild zeigen. Anstatt entmutigt zu werden, soll Timotheus sich in gewisser Weise auch das Ansehen und den Respekt der Gemeinde durch seinen vorbildlichen Lebenswandel erarbeiten. Anstatt traurig zu sein darüber, dass die Leute auf ihn herabblicken, soll er darauf achten, dass sein Leben gottesfürchtig ist. Und dadurch wird er zeigen, dass er auch von Gott eingesetzt ist und dadurch wird er auch den Respekt und das Ansehen der Leute aus der Gemeinde für sich gewinnen. Es ist verständlich, dass Männer, die Jungen in Dienst kommen, erstmal mit einem skeptischen Auge beobachtet werden. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass diese Männer durch einen vorbildlichen Lebenswandel, dass man sie nichts anklagen kann, dass man ihnen nichts vorwerfen kann. Dass sie durch einen vorbildlichen Lebenswandel aufzeigen, dass sie wirklich würdig des Evangeliums wandeln. Ein englischer Puritaner sagte mal, das Vorbild redet am lautesten. Man kann viel schwätzen, aber wenn dein Leben nicht dementsprechend aussieht, dann wird dir nicht geglaubt. Aber das Vorbild redet am lautesten. So wie du dich gibst, so wie du wandelst, das spricht lauter als deine Worte. Und das Wort, welches Paulus hier verwendet, das Wort Vorbild bedeutet Muster oder auch Modell. Und es beschreibt einen Vorgang des Prägens. Also es wird eine Schablone zum Beispiel beim Münzenprägen im alten Griechenland. Es wird eine Schablone genommen und mit einem harten und gezielten Schlag wird diese Schablone auf eine Münze gelegt und eingeprägt. Das Zeichen des Kaisers oder sonstige Siegel wurden durch einen harten und gezielten Schlag eingeprägt, durch dieses Muster, durch diese Schablone, durch dieses Modell. Das ist das, was Paulus hier verwendet, wenn er sagt Vorbild. Sei ein Muster, sei ein Modell, durch welches andere geprägt werden. Präg andere. Timotheus sollte ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Timotheus sollte dieses Modell in Gottes Hand sein, wodurch Gott andere Menschen prägen konnte. Wodurch Gott andere Menschen in das Bild seines Sohnes formen konnte. Paulus ermutigt die Christen in Rom in Kapitel 6, Vers 17, dort heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild oder dem Vorbild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ihr seid dem Vorbild der Lehre übergeben worden, oder mit anderen Worten, das Siegel, das Muster des Evangeliums ist in eurem Leben sichtbar geworden. Das Evangelium hat einen sichtbaren Abdruck in eurem Leben hinterlassen. Ihr seid nicht mehr wie davor. Das ist, was Paulus hier den Römern sagt oder auch an die Thessalonicher schreibt er im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 7, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Ihr seid allen Menschen in Griechenland zu Vorbildern geworden. Ihr habt die Christen in Mazedonien und in Achaia geprägt. Überall ist das Zeichen eures Glaubens sichtbar geworden. Das ist, was Paulus hier sagt. So können wir dieses Wort Vorbild verstehen. Jemanden zu prägen, jemanden zu formen, einen Abdruck zu hinterlassen bei einem anderen Menschen. Wisst ihr, wir Christen sollten durch unseren Wandel andere Menschen um uns herum prägen. Wir sollten uns selbst von Vorbildern prägen lassen, damit wir wiederum andere Menschen prägen zum Guten. Wir sollten uns vor allen Dingen von Christus selbst prägen lassen, auf dass, wenn wir andere prägen, Christus in ihnen sichtbar wird. Das sollte unser Ziel sein, das sollte unser Fokus sein. Und wir sollten uns von anderen Menschen prägen lassen, die wiederum von Christus geprägt wurden, damit Christus in uns sichtbar wird. Es gibt einen Spruch in den Sprüchen: Wer mit Weisen umgeht, der wird weise. Je mehr Zeit du mit einem Menschen verbringst, der wirklich weise ist, der gottesfürchtig ist, der Jesus liebt, umso mehr wird es auf dich übergehen. Wiederum anders, wenn du mit einem Toren umgehst, dann wirst du genauso töricht wie dieser. Und deswegen sollten wir Christen uns Vorbilder suchen. Vor allen Dingen in allererster Linie beschäftige dich mit deinem Herrn Jesus. Beschäftige dich mit deinem Heiland, mit dem Menschen, mit der Person, wie er auf dieser Erde gelebt hat, als Mensch, vollkommen, wunderbar und heilig und perfekt. Mit dem Erlösungswerk, mit dem auferstandenen Heiland. Beschäftige dich mit ihm, und je mehr du dich mit ihm beschäftigst, umso mehr werden seine Eigenschaften zu deinen Eigenschaften, ohne dass du es teilweise merkst. Lies Biografien von Männern oder Frauen, die sich von Christus prägen lassen haben. Lerne von ihnen. Kopiere ihr Leben nicht komplett nach. Auch sie waren nur Menschen und haben Fehler gemacht. Aber lass dich prägen von Männern und Frauen durch Biografien. Aber vor allen Dingen such dir auch Männer und Frauen aus der Gemeinde als Vorbilder aus. Ahm ihren Glauben nach. Das ist, was Paulus auch am Ende im Hebräerbrief sagt. Wenn er den Hebräerbrief geschrieben hat, das wissen wir nicht genau. Gedenkt eure, in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Schaut auf die Führer in der Gemeinde, oder auch mit anderen Worten, schaut auf Männer und Frauen in der Gemeinde, die mit Gott wandeln, und ahmt ihren Glauben nach. Ahmt ihren Glauben nach. Persönliche Vorbilder. Such dir persönliche Vorbilder, um geprägt zu werden, um wiederum andere Menschen zu prägen. Paulus sagt hier: sei ein Vorbild. Und diese Befehlsform, sei ein Vorbild, steht im Präsens, was einen immer wiederkehrenden Vorgang beschreibt. Das heißt, er soll nicht einmal ein Vorbild sein, sondern er soll darauf achten, dass er zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Augenblick, in jeder Situation ein Vorbild ist. Nicht nur heute, wenn du dich mit dem oder dem triffst, nicht nur heute, wenn du auf die Arbeit gehst oder so, sondern guck, achte darauf, dass du zu jedem Zeitpunkt ein Vorbild bist. Und Paulus listet hier 5 Punkte oder 5 Bereiche auf, in denen Timotheus ein Vorbild sein soll. 5 Bereiche, in denen du und ich als Christen einen vorbildlichen Wandel führen sollen. 5 Bereiche, wo wir andere Menschen prägen sollen. Das erste ist, sei ein Vorbild im Wort. Das heißt, was du sagst oder auch deine Äußerungen sollen vorbildlich sein. Sie sollen andere Menschen zum Positiven prägen. Wisst ihr, Worte haben eine ungeheure Kraft und eine ungeheure Macht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Sprache unserer Jugend heutzutage, diese diese unmoralische und unhöfliche Sprache der Jugend, der überwiegenden Jugend heutzutage, daher kommt von der Musik, die sie hören. Und diese Musik, die sie hören, prägt sie so stark, dass sie das übernehmen, was sie hören. Und dann prägen sie wiederum andere Menschen. Wir als Christen, wir als Gläubige sollten durch das, wie wir reden, was wir sagen, positiv prägen. Wir sollten Wahrheit, Reinheit, Klarheit aus unserem Mund kommen lassen. Und deswegen schreibt Paulus auch an die Epheser in Kapitel 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Oder Vers 29, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was Gutes zur notwendigen Erbauung. Wir sollen Gutes aus unserem Mund kommen lassen, damit andere Menschen erbaut und gesegnet und geprägt werden. Und nichts würde die Autorität von Timotheus mehr untergraben, wie wenn er faules Geschwätz aus seinem Mund lassen würde. Nichts würde uns als Diener Gottes unsere Autorität mehr untergraben, wie wenn wir bezeugen, dass wir zwar Christen sind, aber dummes Zeug aus unserem Mund lassen. Des Weiteren soll Timotheus ein vorbildliches Leben führen, sei ein Vorbild im Wandel, sagt Paulus. Also die Lebensart oder das Verhalten von Timotheus soll vorbildlich sein. Wir sollten uns so verhalten, dass kein schlechtes Licht auf unseren Herrn Jesus und auf das Evangelium fällt. Paulus beschreibt den Lebenswandel eines Menschen, bevor er zum Glauben kommt, in Epheser 4, Vers 22 folgendermaßen, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Den früheren Lebenswandel, euer früheres Verhalten, bevor ihr gläubig wurdet, wart ihr voller Sünde und ihr habt sie in vollen Zügen genossen. Wir fluchten, wir tranken, wir lästerten, wir brachen die Ehe, wir lebten unmoralisch und ungöttlich. Das war unser Lebenswandel, das war unser Verhalten. Jetzt aber, da wir gläubig geworden sind und da wir neue Menschen geworden sind, sollen wir diese Dinge ablegen. Jetzt leben wir anders, jetzt reden wir Wahrheit. Jetzt lästern wir nicht mehr. Jetzt vergelten wir nicht Böses mit Bösem, sondern wir segnen, wo wir geflucht werden, und wir bitten für die, die uns anfeinden. Wir leben vorbildlich. Timotheus soll auch seinen Widersachern in der Gemeinde vorbildlich vorangehen. Und auch sie segnen, auch für sie beten. Vorbildlich sein, er soll auch sie prägen. Als Drittes soll Timotheus ein Vorbild in der Liebe sein. Dieses Wort, welches Paulus hier verwendet, ist das Wort Agape. Agape äußert sich darin, dass sie nicht tut, was die geliebte Person verlangt, sondern was sie braucht. Wir haben nicht nach Erlösung verlangt, aber wir haben sie gebraucht und deswegen sandte Gott seinen Sohn. Wir haben nicht nach Christus gefragt, aber wir haben ihn gebraucht und deswegen sandte Gott seinen Sohn. Das ist es, wenn Gott sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das ist die Agape-Liebe. Wir sollen also Vorbilder darin sein, Menschen bedingungslos und aufopfernd zu lieben, so wie Gott uns geliebt hat. Timotheus soll seine Feinde in Ephesus auch lieben. Er soll zwar hart sein, aber er soll sie lieben. Er soll die Geschwister lieben, er soll alle Menschen lieben mit einer aufopfernden Liebe. Er soll die Menschen prägen durch diese Liebe. Das ist, was wir auch als Christen tun sollen. An der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Diese aufopfernde Liebe soll ein prägendes Merkmal in deinem und in meinem Leben sein. Auch im Glauben soll Timotheus ein Vorbild sein. Paulus sagt, sein Vorbild in Glauben. Und in Galater 5, Vers 6 sagt Paulus, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist. Also wenn wir diese Liebe haben, mit der Gott uns geliebt hat, dann kann der Glaube an ihm auch wirksam werden und sichtbar werden. Wisst ihr, selbst im Gemeindeleben kommen immer wieder Situationen auf, die herausfordernd sind, die Spannungen hervorrufen und wo man nicht genau weiß, wie man als Gläubiger richtig reagiert. Zu dieser Stelle sagt der Bibelausleger Adolf Schlatter sehr passend, dann soll die Gemeinde an Timotheus sehen, wie sie gläubig denkt und gläubig handelt. Timotheus soll in dieser schwierigen Situation, wo er ist, dem Glauben gemäß handeln, dem Glauben gemäß denken, um in der Gemeinde als Vorbild voranzugehen, damit die Gemeinde sieht, wie man in schwierigen Situationen als Gläubiger auch handelt und reagiert. Wir als Christen sollen in jeder Lage, auch wenn die Situation manchmal angespannt ist in der Gemeinde, vorbildlich reagieren. Wir sollten unseren Glauben nicht untergraben, indem wir aufbrausend sind oder sonstige Dinge tun oder sagen, sondern wir sollen dem Glauben entsprechend handeln, angetrieben durch die Liebe. Und abschließend soll Timotheus ein Vorbild in Keuschheit sein, sagt Paulus, sein Vorbild in Keuschheit. Dieses Wort Keuschheit wird nur an dieser Stelle und ein zweites Mal im Neuen Testament erwähnt, auch im 1. Timotheusbrief, im 5. Kapitel, wo es um die Ermahnung von jüngeren Frauen geht. Dort sagt Paulus in Kapitel 5, Vers 2, dass er ältere Frauen als Mütter ermahnen soll, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Hier ist erneut dieses Wort Keuschheit. Im Gemeindedienst kommt es immer wieder vor, dass man auch Berührungspunkte mit dem anderen Geschlecht hat. Und Timotheus soll darauf achten, dass sowohl sein Benehmen als auch sein Denken vollkommen rein sind, wenn er jüngere Frauen ermahnt oder vielleicht auch ermutigen muss. Wenn er in Kontakt kommt mit dem anderen Geschlecht im Dienst in der Gemeinde, dann soll er darauf achten, dass sein Verhalten vollkommen rein und tadellos ist, dass seine Gedanken vollkommen rein und tadellos sind, dass keine unreinen Gedanken in ihm aufkommen. Diese fünf Punkte, in diesen fünf Bereichen soll Paulus einen vorbildlichen Wandel führen. Wenn er dies tut, dann braucht er keine Angst haben, dass er von anderen Menschen, dass andere Menschen auf ihn herabblicken, dass ihn andere Menschen verachten. Wenn er in der Gottesfurcht wächst, wenn er ein vorbildliches Leben lebt, dann ist er untadelig und dann kann man nicht auf ihn herabblicken. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Ich denke, hier wird in allererster Linie an einen Diener der Gemeinde, der im Wort dient, geredet. An einen jungen Ältesten, der sich in diesen Dingen als Vorbild zeigen soll. Nichtsdestotrotz sind diese Charaktere eines Ältesten, auch diese Dinge, die hier an Timotheus gerichtet sind, für jeden Christen notwendig. Jeder Christ sollte danach trachten, untadelig zu sein. Jeder Christ sollte danach trachten, ein Vorbild zu sein im Wort, in der Liebe, im Wandel, im Glauben und in der Keuschheit. Jeder von uns sollte danach trachten, dass Jesus Christus in uns immer mehr zur Geltung kommt. Stell dir heute Abend persönlich selbst die Fragen: Wie werden die Menschen um dich herum durch deine Worte geprägt? Werden sie positiv geprägt? Werden sie dahin geprägt, auch Reinheit zu reden und Wahrheit zu reden? Wie werden die Menschen um dich herum durch dein Verhalten geprägt? Motivierst du andere Menschen einfach nur durch dein Verhalten dazu, Christus nachzuahmen? Werden die Menschen um dich herum durch eine aufopfernde Liebe geprägt? Werden die Menschen um dich herum durch deinen vorbildlichen Glauben geprägt? Werden die Menschen um dich herum durch einen keuschen, reinen, heiligen Lebenswandel geprägt? Möge der Heilige Geist heute Abend dein Herz erforschen und dir aufzeigen, wo du Veränderung brauchst, aber zugleich auch ermutigen und aufzeigen, dass wir dieses wunderbare Privileg haben, in seinem Dienst zu stehen, dass wir das wunderbare Privileg haben, in sein Bild geformt zu werden, immer mehr, dass wir uns ihm hingeben können und hingeben dürfen, um für das ewige Reich zu wirken und zu dienen. Möge Gott uns ermutigen und anspornen, vor allen Dingen auch in dieser Zeit, ihn zu suchen und uns ihm neu hinzugeben. Möge Gott uns beim Nachdenken segnen. Amen.